NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages an diesem Freitag hat diese Schwerpunkte. Fiskalstreit. Die amerikanische Haushaltsdebatte bedroht die Weltwirtschaft. Wir berichten und kommentieren. Visapflicht und andere Befindlichkeiten. EU-Russland-Gipfel in Moskau. Gedenken in Newtown. Und die US-Waffenlobby meldet sich zu Wort. Und der Weltuntergang scheint heute auszufallen. Im Studio Gerd Wolf. Ihnen einen schönen guten Abend. Wie das riesige US-Haushaltsdefizit abzubauen wäre, darüber streiten Republikaner und Demokraten seit langem. Besonders heftig wird über mögliche Steuererhöhungen gestritten. Und nun droht das sogenannte Fiscal Cliff, generelle Etatkürzungen von rund 600 Milliarden Dollar, die die USA in eine Rezession stürzen könnten. Gestern Abend zeigte sich, besonders die Republikaner sind nur bedingt zu einer Lösung fähig. Martin Ganselmeier aus Washington.
Der Mehrheitsführer der Republikaner im Abgeordnetenhaus, John Boehner, hat hochgepokert und eine peinliche Niederlage in der eigenen Fraktion erlitten. Am späten Donnerstagabend musste der sichtlich genervte Boehner eingestehen, dass sein Gegenmodell zum Vorschlag von Präsident Obama keine Mehrheit im eigenen Lager findet. Statt eines kräftigen Rückenwindes für sein Modell, das höhere Steuern nur für Superreiche mit einem Jahreseinkommen von über 1 Million Dollar vorsieht, wurde die Abstimmung abgeblasen und die zerstrittenen Republikaner entschwanden in den Weihnachtsurlaub. Eine schöne Bescherung, meinte anschließend einer der moderaten Kräfte unter den republikanischen Abgeordneten Steve LaTourette aus Ohio. Dies schwächt die gesamte republikanische Partei. Man wird uns mehr und mehr als Haufen von Extremisten ansehen, die für ihre Politik nicht mal eine Mehrheit in der eigenen Partei finden. Das politische Washington reibt sich verwundert die Augen. Am Dienstag hatte Boehner die Kompromisssuche mit Präsident Obama abgebrochen, um seinen Plan B im republikanisch dominierten Abgeordnetenhaus absegnen zu lassen. Obamas Entgegenkommen sei nicht ausreichend, hatte Boehner barsch erklärt, denn der Präsident bestehe immer noch auf höheren Steuern für Haushalte mit mehr als 400.000 Dollar im Jahr. Boehners Plan B hätte höhere Steuern nur für Millionäre bedeutet. Gerade mal 400.000 Haushalte in ganz Amerika wären davon betroffen gewesen. Doch selbst diese bescheidene Steuererhöhung stieß bei mehr als einem Dutzend der republikanischen Abgeordneten auf erbitterten Widerstand. Sie fühlen sich der fundamentalen Tea Party-Bewegung verpflichtet und ihrem Schwur, niemals für höhere Steuern zu stimmen. Damit ist ein Kompromiss im Haushaltsstreit vor Weihnachten in weite Ferne gerückt und es droht der Sturz über die fiskale Klippe. Denn wenn sich Präsident Obama und die Republikaner im Kongress nicht einigen, passiert am 1. Januar genau das, was die Republikaner unbedingt vermeiden wollen. Höhere Steuersätze für fast alle US-Haushalte, außerdem drastische Budgetkürzungen in Höhe von 600 Milliarden Dollar nach dem Rasenmäherprinzip. Nicht nur der wirtschaftliche Aufschwung in Amerika würde abgewürgt, auch der Weltwirtschaft droht eine Rezession.
Kann der amerikanische Haushaltsstreit von und in Washington überhaupt gelöst werden? Rüdiger Paulert kommentiert.
Die Haushaltsfundamentalisten unter den Republikanern sind nicht zum Kompromiss bereit. Dies ist das Signal der vergangenen Nacht und gleichzeitig die Absage an einen vernünftigen Prozess des politischen Ausgleichs für die Vereinigten Staaten. Im Grunde also ein Armutszeugnis für ein Land, in dem die Wähler gern Macht und Gegenmacht in Washington sehen und nicht den Durchmarsch einer Partei in allen Fragen zulassen wollen. Genau dieser Mechanismus ist seit November 2010 in den USA ausgehebelt. Damals kamen junge Republikaner, die von der Tea Party unterstützt wurden, nach Washington und verdrängten die Besonnenen, auch aus ihrer eigenen Partei. Dabei kommt diesen Fundamentalisten durchaus ein Verdienst zu. Sie haben das ständig steigende Haushaltsdefizit der USA zum Thema gemacht. Zuvor wurde es fast unterschlagen. Selbst amerikanische Wirtschaftszeitungen zeigten mit dem Finger lieber nach Europa und speziell nach Griechenland, obwohl eine Zeitbombe schon im eigenen Haus tickte. So gab die Bundesregierung in Washington 3.600 Milliarden Dollar im Krisenjahr 2009 aus. 40% davon waren geliehen. Seitdem ist es ein bisschen besser geworden, aber auch in diesem Jahr kommen 30 Cent von jedem Dollar, den die Regierung in Washington ausgibt, von den Banken. Dass da etwas passieren muss, weiß jeder, auch jeder fundamentalistische Republikaner. Doch sie wollen gegen jede Vernunft lediglich Ausgaben kürzen, obwohl selbst Sachverständige aus allen Lagern sagen, dass nur Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen zusammen zum Erfolg führen können. Darum genau ging es in den Verhandlungen der letzten Wochen, in denen sich beide Seiten bewegt haben. Noch nicht genug, aber so ist das bei Verhandlungen, die noch nicht zu Ende sind. So blieben am Schluss die Fragen offen, ob die Steuern für reiche Amerikaner mit einem Einkommen über 400.000 Dollar erhöht werden, so wie Obama es wollte, oder nur für die Superreichen, die mit Einkünften über einer Million Dollar. So hatte es der Verhandlungsführer der Republikaner John Boehner ins Spiel gebracht. Zudem war man sich auch noch nicht über das Kürzungsvolumen einig. Mit ihrem Nein schon zu Steuererhöhungen für die Superreichen haben die Haushaltsfundamentalisten ihren Verhandlungsführer brüskiert und bewiesen, dass sie auf nichts und niemanden glauben, Rücksicht nehmen zu müssen. Nicht auf die Langzeitarbeitslosen, denen die Unterstützung genommen wird, nicht auf die amerikanische Konjunktur, die durch die nun zum Jahreswechsel drohenden automatischen Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen wieder in die Knie gehen kann, und schon gar nicht auf die Weltkonjunktur. Eine Lösung gibt es in Washington bis zum Jahresende nun nur noch, wenn moderate Republikaner mit den Demokraten zusammenkommen. Dies allerdings erfordert den Mut des Sprechers des Repräsentantenhauses, des Republikaners John Boehner. Doch der klebt an seinem Job und ist durch das Verhalten seiner Haushaltsfundamentalisten auch für weitere Gespräche mit dem Präsidenten geschwächt. Angesichts dieser mutwillig verfahrenen Situation muss man schon ein unverbesserlicher Optimist sein, um darauf zu setzen, dass es in allerletzter Minute noch eine Lösung im amerikanischen Haushaltsstreit geben wird.
Der Kommentar im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5, heute von Rüdiger Paulert. Kein leichtes Treffen heute in Brüssel. Der EU-Russland-Gipfel zeigte wieder einmal, wie unentspannt das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und Moskau in Wahrheit ist, trotz des positiven Resümees, das die Beteiligten am Ende gezogen haben. Und das hat nicht nur mit der Krise in Syrien zu tun, es knirscht bei den großen Fragen und im Detail. Christoph Pressel.
Die Agenda des Treffens war umfassend: Handel, Gasmarkt, Menschenrechte, Außenpolitik und Visaerleichterungen. Doch für beide Seiten ist mal wieder deutlich geworden, dass die Beziehungen Russland-EU nicht die besten sind. Beim Handel, ja, da klappt es, wie der russische Präsident Putin, Kommissionschef Barroso und Ratspräsident Van Rompuy betonten. In den ersten 9 Monaten des Jahres 2012 stiegen die Exporte aus der EU nach Russland um 15% auf über 90 Milliarden Euro, wie die Europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte. Und das Wachstum wird sich beschleunigen, sagte Putin voraus. Fast doppelt so viel importiert die EU aus Russland, vor allem Gas. Und auch hier sind die Wachstumsraten hoch, der russische Präsident Wladimir Putin. Es ist nicht akzeptabel, die Auflagen für den Gasmarkt in der EU erfüllen zu müssen, die nach unseren Vereinbarungen eingeführt wurden, sagte Putin. Die Auflagen der EU schreiben eine Trennung von Netzbetreiber und Gaslieferant vor. Für Russland eine unbequeme Vorschrift, weil der Konzern Gazprom das Gas direkt durch die Ostsee-Pipeline nach Europa liefert. Doch näher gekommen sind sich die Gesprächspartner hier nicht. Über das Zuhören hinausgekommen sind die drei auch beim Thema Menschenrechte nicht. Ratspräsident Herman Van Rompuy. Als Mitglieder des Europarates sind Russland und die EU Verpflichtungen eingegangen. Als Partner haben wir die Umsetzung dieser Verpflichtungen besprochen, um die demokratischen Grundrechte unserer Bürger zu garantieren. Und dann war da noch das dritte große Thema: Visaerleichterungen für russische Staatsbürger. Präsident Putin wirkte schon bei seinen Eröffnungsworten des Treffens genervt. Er hielt eine zweiseitige Liste hoch, darauf 40 Länder. Alles Staaten, deren Bürger keine Visa brauchen, wenn sie in die EU reisen, sagte Putin. Länder aus der Karibik und noch weiter weg, wie der russische Präsident betonte. Doch die EU kam Putin in diesem Punkt nicht entgegen, Kommissionschef Barroso.
Our goal is to open negotiations on a visa waiver agreement in the future. We believe substance over speed should guide our common endeavors.
Das Ziel der EU sei es, Verhandlungen über Visaerleichterungen in der Zukunft zu eröffnen. Dabei sollte Geschwindigkeit nicht vor Inhalt gehen, sagte Barroso. In der Europäischen Union sperren sich mehrere Mitgliedstaaten gegen ein Aufheben der Visapflicht. Auch die schwierige finanzielle Lage Zyperns spielte beim Treffen kurz eine Rolle. Wladimir Putin wollte nicht ausschließen, dass Russland helfen könnte.
Wenn stimmt, was alle munkeln, dann wird Italiens Regierungschef Monti noch heute zurücktreten. Italien müsste wieder einmal neu wählen und die Zukunft des Mannes, der nach den Berlusconi-Jahren neues Vertrauen für Italien aufbauen konnte, bleibt ungewiss. Stefan Tröntl.
Auch wenn es dafür bisher noch keinerlei offizielle Bestätigung gibt, verdichten sich in Rom Gerüchte, dass die Zeit der technischen Regierung unter Mario Monti heute Abend zu Ende geht. Monti hatte seinen Rücktritt vor 10 Tagen angekündigt, als die Berlusconi-Partei PDL sich bei einer Abstimmung im Parlament enthalten hatte. Dabei hatte er den heutigen Tag als Rücktrittsdatum genannt. Für heute Abend ist eine Kabinettssitzung geplant. Anschließend, so heißt es in Rom, werde Monti auf dem Quirinal erwartet, um seinen Rücktritt einzureichen. Italiens Ministerpräsident selbst hat sich persönlich bisher nicht geäußert. Er hat auch nicht gesagt, ob er beabsichtigt, bei der Parlamentswahl am voraussichtlich 24. Februar anzutreten. Darüber spekulieren italienische Medien seit Tagen. Laut Umfragen liegt in Italien momentan das Mitte-Links-Bündnis von Pierluigi Bersani mit 34% vorne. Dieses hat die Politik Montis ein Jahr lang unterstützt. Daher ist unklar, ob Mario Monti tatsächlich gegen seine ehemaligen Bündnispartner antreten wird. Er selbst könnte als Senator auf Lebenszeit jedenfalls nicht persönlich kandidieren. Allerdings wäre es möglich, dass ihn ein Bündnis von kleineren Parteien unterstützt. In einer möglichen neuen Regierung wäre er dann aber allenfalls Juniorpartner. Bisher war Italiens noch Regierungschef als möglicher neuer Staatspräsident im Gespräch. Eine Nominierung wäre jedoch unmöglich, wenn Monti bei den Wahlen antritt. Erwartet wird, dass er sich am Sonntag bei seiner Jahrespressekonferenz dazu äußert.
Arbeitslosigkeit, schwindende Wirtschaftskraft, Bankenkrise. Es geht Zypern nicht gut. Was die Spekulationen nährt, dass die Europäische Union auf der Insel im Mittelmeer eingreifen muss. Was dann keine gute Nachricht wäre angesichts der Krise auf dem benachbarten griechischen Festland. Angeblich fehlen auf Zypern 17 Milliarden Euro, um kurzfristig über die Runden zu kommen. Die Geber werden Ende Januar entscheiden müssen, nach einer genauen Prüfung. Christian Buttgereit fasst zusammen.
Alle reden über einen Schuldenschnitt für Zypern, aber niemand will ihn. Der zyprische Finanzminister Vassos Chiali sagt, selbst der IWF habe keinen Schuldenerlass gefordert, auch wenn Medien das berichteten. Zyperns Staats- und Regierungschef Dimitris Christofias meinte, sollte doch jemand einen Schuldenschnitt fordern, werde Zypern nicht zustimmen. Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker sagte im Deutschlandfunk, kein Schuldenerlass sei für ihn vor allem eine Frage der Glaubwürdigkeit.
Wir haben abgemacht und das auch in die halbe Welt hinaus posaunt, dass wir nur ausnahmsweise im Falle Griechenlands einen Schuldenschnitt machen würden, der den Privatsektor betreffe. Wir haben nicht gesagt, alle griechischsprachigen Länder, wir haben gesagt Griechenland. Und zur Glaubwürdigkeit gehört, dass man sich an Signale hält, die man ausgesendet hat zur Beruhigung.
Tatsächlich ist fraglich, ob ein teilweiser Schuldenerlass viel nützen würde. Anders als im Falle Griechenlands werden die zyprischen Staatsanleihen überwiegend von zyprischen Banken gehalten. Ein Schuldenschnitt würde den Staat entlasten, allerdings müsste der dann möglicherweise für die Bankenrettung tief in die Tasche greifen. Die Bundesregierung hält sich bedeckt, wenn es um einen Schuldenschnitt geht. Es gebe verschiedene Möglichkeiten, dem drittkleinsten Land der Eurozone zu helfen, sagte Außenminister Guido Westerwelle in der ARD.
Das setzt aber voraus, dass Zypern die eigenen Reformen auch wirklich ernsthaft machen muss. Da sind mit Sicherheit noch erhebliche weitere Schritte notwendig. Also echter Sparhaushalt, echte Strukturreformen. Und wenn Zypern bereit ist, diesen Weg zu gehen, dann ist Europa auch bereit zu helfen.
Was Westerwelle diplomatisch als echte Reformen bezeichnet, nennt die SPD beim Namen. Der stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Joachim Poss, stellte klar, wenn Europa Zypern helfen soll, dann müsse die Regierung in Nikosia energisch gegen Steuerdumping, Steuerhinterziehung und Geldwäsche vorgehen, sagte Poss. Experten vermuten, dass zyprische Banken im großen Stil russisches Schwarzgeld waschen. Ob man dieses Geschäftsmodell nun in Gefahr sieht oder nicht, von echten Reformen im westerwellischen Sinne will man auf Zypern bislang nichts wissen. Schließlich sieht Finanzminister Chiali die Ursachen für die Finanzkrise nicht in Zypern, sondern beim griechischen Nachbarn, ohne ihn freilich beim Namen zu nennen.
Vor dem zweiten Durchgang des ägyptischen Verfassungsreferendums, das morgen durchgeführt wird, haben sich Anhänger und Gegner von Präsident Morsi Straßenschlachten geliefert. Die Lage im Land bleibt angespannt heute Abend, auch wenn es wieder ruhiger wurde. Peter Steffe berichtet.
Nach dem heutigen Freitagsgebet kam es in Alexandria zu heftigen Ausschreitungen zwischen Gegnern und Anhängern von Präsident Morsi. Beide Seiten bewarfen sich vor einer Moschee mit Steinen. Sicherheitskräfte gingen dazwischen, mussten Tränengas einsetzen, um beide Lager zu trennen. Die Bilanz dieser Auseinandersetzungen: mehr als 15 Verletzte, es gab auch Festnahmen. In Kairo, wo es am Dienstag noch Massenproteste gegen das Verfassungsreferendum gegeben hatte, blieb es heute dagegen ruhig. In Gizeh, wo morgen ebenso wie in 16 anderen Provinzen des Landes über den Verfassungsentwurf abgestimmt wird, sind die Vorbereitungen so gut wie abgeschlossen, erzählt der Leiter einer Schule, in der sich ein Wahllokal befindet. Hier ist für morgen alles gerichtet. Wir sind auf die Wähler vorbereitet. Alles verlief nach Plan und das selbstverständlich unter behördlicher Aufsicht. Ich hoffe, das Referendum verläuft gut und unser Land kann dann sicherer werden. Dann wird sich alles zum Guten wenden, so Gott will. Nach Angaben der Wahlkommission hat man für die zweite Runde der Volksabstimmung angeblich 7.500 Richter zusammen, welche die Stimmabgabe in den Wahllokalen überwachen sollen. Zusätzlich gäbe es noch einmal 750 Richter, die bereitstehen, um im Notfall einspringen zu können, sollte der eine oder andere Vertreter der Justiz nicht erscheinen. Ob diese Zahlen tatsächlich stimmen, lässt sich nicht überprüfen. Viele Richter hatten schon im Vorfeld der ersten Runde des Referendums vor einer Woche erklärt, die Abstimmung zu boykottieren. Nachdem Anfang der Woche weitere Justizvertreter sich weigerten, die Wahl zu überwachen, bleiben Zweifel, was die Rechtmäßigkeit des Referendums angeht, so jedenfalls der Menschenrechtsanwalt Negat El-Borai. Die haben keine Richter, die das Referendum überwachen. Sie werden deswegen Lehrer, Uniprofessoren und Assistenzrichter einsetzen. Das beunruhigt mich am meisten, da so etwas natürlich Auswirkungen auf die rechtliche Glaubwürdigkeit dieser Abstimmung hat. Besonders besorgt bin ich auch über den Auszählungsprozess. Irgendjemand sitzt in einem Raum, zählt vor sich hin, dann taucht er auf und danach wird das Ergebnis verkündet. Schon nach der ersten Abstimmungsrunde vergangenen Samstag waren Vorwürfe laut geworden, dass es in zahlreichen Wahllokalen zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei. Bei der morgigen Abstimmung sind noch einmal 25 Millionen Menschen wahlberechtigt in 17 Provinzen des Landes. Da es sich um überwiegend ländliche Gebiete handelt, wo abgestimmt wird, in denen die Islamisten einen starken Rückhalt haben, ist davon auszugehen, dass die neue Verfassung angenommen wird. Das amtliche Endergebnis wird frühestens für Sonntag erwartet.
Versicherungen in Deutschland können teurer werden. Grund sind die sogenannten Unisex-Tarife, die von heute an vorgeschrieben sind. Tarife, die keine Rücksicht mehr nehmen auf geschlechterspezifische Risiken. Katrin Schmidt erklärt, worum es geht.
Gleichberechtigung geht vor. So hatten die höchsten europäischen Richter geurteilt. Auch die EU-Kommissarin für Justiz, Viviane Reding, meint, eine moderne Versicherung unterscheidet nicht zwischen Mann und Frau. Selbst wenn das jetzt erhebliche Veränderungen bei den Tarifen mit sich bringt.
Die Frauen werden etwas mehr zahlen bei der Autohaftpflichtversicherung und sie werden weniger zahlen bei Gesundheitsversicherungen.
Aber im Einzelnen. Bislang mussten Männer rund ein Viertel mehr für ihre Kfz-Versicherung zahlen als Frauen, bei gleichen Ausgangsbedingungen wie Wohnort, Auto und Zahl der bisherigen Unfälle. Denn statistisch gesehen bauen Männer mehr davon. Jetzt tragen die Fahrerinnen das Risiko der Fahrer mit. Ähnlich auch bei den Risikolebensversicherungen. Frauen werden im Schnitt älter und zahlten deshalb bislang weniger für die Police. Jetzt wird eben angepasst, sagt Axel Kleinlein vom Bund der Versicherten.
Klar ist auf jeden Fall, wenn das Leben einer Frau abgesichert wird, dann wird es zukünftig teurer. Ob es beim Mann günstiger wird, das steht auch hier noch in den Sternen.
Die Stiftung Finanztest schätzt, dass Frauen künftig 20-50% mehr für ihre Risikolebensversicherung bezahlen. Bei den Gesundheitskosten ist es umgekehrt. Dort war es für Frauen bislang in der Regel teurer, weil sie etwa durch Schwangerschaften höhere Kosten verursachen. Dieses Risiko übernehmen die Männer nun mit. Finanztest wiederum schätzt, dass sich für sie die Berufsunfähigkeitsversicherung oder auch die Pflegezusatzpolice um bis zu 30% verteuern. Insgesamt aber ist die endgültige Beitragshöhe vor allem bei Lebens- und Gesundheitsversicherungen von individuellen Zuschlägen abhängig, so Finanztest-Redakteur Michael Bruns.
Wer jung ist, zahlt weniger als jemand, der älter ist. Wer gesund ist, zahlt weniger als jemand, der krank ist. Dann gibt es natürlich so riskante Hobbys. Drachenflieger, Motorradfahrer, die zahlen Aufpreis. Ähnliches gilt auch für Berufe. Wer immer schön am Schreibtisch sitzt, dem passiert eher selten was. Aber ein Dachdecker, der muss dann schon mal damit rechnen, dass er Aufpreis zahlt.
Peter Schwag vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft argumentiert, die Unternehmen müssten durch die Unisex-Regelung schon zur eigenen Sicherheit die Tarife erhöhen.
Wir befürchten einfach, dass weniger Menschen künftig Versicherungen in bestimmten Bereichen abschließen werden oder wenn sie Versicherungen abschließen, dann über eine geringere Summe. Insofern erwarten wir eher sinkende Einnahmen.
Begründet ist dennoch die Sorge von Verbraucherschützern, dass die Versicherungskonzerne die Anpassung im Wesentlichen zum eigenen Vorteil nutzen und am Ende alle Versicherten mehr zahlen. Justizkommissarin Reding hingegen versucht zu beruhigen.
Die nationalen Stellen werden das unter den Augen haben. Die Konsumentenschutzorganisationen Nationen werden sich schon anschauen, was hier geschieht. Und Europa wird die Sache sehr genau verfolgen.
Fühlen sich Versicherungskunden also künftig benachteiligt, können sie Verbraucherschützer oder das Kartellamt einschalten.
Wieder ein Steinkohlebergwerk weniger in Deutschland. Die Bergleute im Bergwerk West fuhren heute die offiziell letzte Schicht am Niederrhein.
Der Ruhrkohlechor sang zum Abschluss des Festaktes die Hymne der Bergleute, das Steigerlied. Und die meisten der geladenen Gäste sangen mit. Auch Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, die eigens eine Bergmannsjacke angezogen hatte, um ihre Solidarität mit den Kumpel zu zeigen.
Ich bin heute gekommen, um Danke zu sagen. Danke an diejenigen, die hier in den vielen Jahrzehnten Gutes für unser Land geleistet haben. Ich habe auf die Augen der Kollegen, der Kumpel hier vorne geschaut. Und ich habe festgestellt, die sagen mehr als viele Worte. Ich habe Trauer gesehen, ich habe Unsicherheit gesehen, ich habe Stolz gesehen. Ich schließe mich dem an, was ich in den Augen der Kumpel sehe. Danke.
Die Ministerpräsidentin sprach von einem Einschnitt für die gesamte Region. Es sei aber auch ein Neuanfang. Um kurz nach 11 kam die letzte Schicht mit dem Aufzug aus 600 Metern Tiefe zutage. Mit rußverschmierten Gesichtern, wie immer, wenn sie ihr Tagwerk geleistet hatten. Was aber heute anders war, die rund 40 Kumpel wurden stellvertretend für alle Kamp-Lintforter Bergleute vom Blitzlichtgewitter der zig Fotografen begrüßt. Eine schöne Momentaufnahme für die Kumpel, insgesamt aber kein guter Tag.
Es ist ein schweres Gefühl, also ein gemischtes Gefühl, nicht? Ja, schon ein komischer Augenblick, schon komisch.
Das ist eigentlich kein schöner Anlass, hier heute das letzte Mal nach der Förderschicht auszufahren. Schauen wir mal, wir müssen einfach gucken, dass wir das jetzt gut über die Bühne bringen. Vor allen Dingen Weihnachten steht vor der Tür. Es wird eine schwierige Zeit, aber ich denke mal, wir schaffen das.
Schade, traurig.
Keiner der rund 1500 Bergleute falle ins Bodenlose, versicherte Bernd Tönjes, Chef des Zechenbetreibers Ruhrkohle AG. 1000 von ihnen bekommen einen neuen Job auf einer der verbliebenen Zechen, also Prosper Haniel in Bottrop, Auguste Victoria in Mahl und Anthrazit in Ibbenbüren. Für die restlichen Mitarbeiter gibt es Vorruhestandsregelungen. Auf dem Bergwerksgelände, das bis an die Innenstadt von Kamp-Lintfort heranreicht, soll einiges passieren. Für das 70 Hektar große Gelände ist der sogenannte Masterplan Bergwerk West entwickelt worden, sagt Kamp-Lintforts Bürgermeister Christoph Landscheid.
Wir haben die Hochschule, wir haben eine konkrete Aussicht auf die Nutzung einer großen Fläche von einem wirklich wachsenden Nutzer, nämlich dem Hafen Duisburg. Wir haben auf der anderen Seite eine realistische Chance, einen seit langem gewünschten Bahnanschluss zu bekommen. Also das sind für mich Gründe genug, wirklich auch ernsthaft optimistisch zu sein.
Im Bergwerk West in Kamp-Lintfort wird keine Kohle mehr gefördert. Thomas Carlos berichtete. Banküberfall mit einer Geiselnahme in Berlin. Ein unbekannter Mann ist am Nachmittag in eine Filiale im Stadtteil Zehlendorf eingedrungen. Und Ute Zill fasst für uns zusammen, was bislang bekannt wurde.
Im Moment heißt es abwarten. Der Geiselnehmer befindet sich nach wie vor mit einem Angestellten in der Bank. Draußen wird alles von einem Großaufgebot der Polizei beobachtet. Spezialkräfte mit Helmen sind in umliegenden Straßen unterwegs. Ein Polizist hat in regelmäßigen Abständen Kontakt zu dem Geiselnehmer in dem Gebäude. Was dort gesprochen wird, ist nicht bekannt. Es heißt, die Polizei bemühe sich darum, die Situation friedlich zu lösen. Bisher gibt es keine Verletzten. Der Mann fordert Geld und freies Geleit. Er war um kurz vor 16 Uhr in die Bank gekommen und bedrohte einen Angestellten. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch etwa 20 weitere Mitarbeiter in dem Gebäude. Sie waren offenbar in einer anderen Etage und konnten das Haus über einen Hinterausgang verlassen. Kurz darauf alarmierten sie die Polizei. Es ist noch unklar, warum der Mann den Angestellten als Geisel nahm und die Bank nicht sofort wieder fluchtartig verließ. Möglicherweise bekam er nicht leicht das Geld, das er wollte. Die Polizei richtet sich auf einen sehr langen Einsatz ein.
Aus Berlin, Ute Zill. 26 Glockenschläge, dann Stille. In Newtown im US-Bundesstaat Connecticut ist heute an die Opfer des Schulmassakers erinnert worden, bei dem 20 Kinder und 6 Erwachsene von einem Amokläufer erschossen worden waren. Heute Abend, deutscher Zeit, meldete sich dann erstmals die amerikanische Waffenlobby von der mächtigen National Rifle Association zu Wort. Sabine Müller berichtet über die Sicht der Waffennarren nach dem Massaker, die ganz augenscheinlich unverändert ist.
Die NRA fordert als Konsequenz aus dem jüngsten Amoklauf, dass jede Schule in Amerika von bewaffneten Sicherheitsleuten geschützt wird. Denn wenn Schulen waffenfreie Zonen seien, locke das potenzielle Amokläufer geradezu an. Der US-Regierung und den Bundesstaaten bietet die Lobbygruppe an, entsprechende Pläne auszuarbeiten und ihnen bei der Umsetzung zu helfen. In einer teilweise hitzigen Ansprache beschimpft der NRA-Vize LaPierre Präsident Obama, der Mittel für Schulsicherheit gekappt habe, die Medien, die rechtmäßige unbescholtene Waffenbesitzer dämonisierten und mit ihrer ständigen Berichterstattung über Amokläufe Nachahmer anstachelten und die Videospielindustrie, die brutale Gewaltspiele verkaufe. Die Erklärung der NRA wurde zweimal von Demonstranten unterbrochen, die riefen, die NRA tötet unsere Kinder und die NRA hat Blut an ihren Händen. Die beiden wurden schnell aus dem Saal geführt.
6:55 an diesem Freitagabend. Sind Sie noch da? Dann spricht einiges dafür, dass es mit dem Weltuntergang heute wieder nicht geklappt hat. Der Maya-Kalender soll es ja prophezeit haben, aber so genau dann doch nicht, wie Bernd Schmelz vom Hamburger Völkerkundemuseum sagt.
Die Maya, auch wenn das manchmal behauptet wird, haben einen Weltuntergang nie vorausgesagt, auch nicht annähernd. Da gibt es keine Prophezeiung. Da heißt es nur, dass ein Zyklus, ein großer Zyklus, zu Ende geht.
Die Apokalypse, zu Deutsch die Offenbarung, ist vor allem eine christliche Spezialität. Schon in den ersten Tagen der Christenheit war immer vom nahen Weltende die Rede, inklusive Weltgericht.
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr.
In manchen Epochen ist die Endzeitstimmung besonders heftig, erklärt der Theologe Christian Polke von der Universität Hamburg.
Die apokalyptische Stimmung hat immer etwas damit zu tun, dass die Zeit knapp wird, dass die große Entscheidung fallen muss und weil diese Welt im Vergehen ist, weil es eben in ihr nicht zum Rechten bestellt ist. Und wenn man das überträgt, dann kann man sehen, dass es an verschiedenen Punkten in der Christentumsgeschichte, an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten immer wieder Strömungen gab, die jetzt sozusagen für ihre Zeit etwas besonders artikulieren konnten, nämlich dass die Zeit knapp wird. Und dann entstehen solche apokalyptischen Vorstellungen oder Strömungen.
Am 31. Dezember 999 prophezeite Papst Silvester II. Einen Weltuntergang zur Jahrtausendwende. Das christliche Abendland versank in Hysterie. Menschen rutschten auf Knien durch die Städte, zogen sich kasteiend von Ort zu Ort. Albrecht Dürers apokalyptische Reiter jagen uns bis heute endzeitliche Schauer über den Rücken. Im 19. Jahrhundert gehörte das Ende der Welt fest zum Repertoire in der protestantischen Erweckungsbewegung.
Und da spielen Momente wie Industrialisierung, Massenarmut, also Krisenphänomene. Apokalyptische Strömungen sind auch heute immer Reaktionen auf Krisenphänomene.
In der Bibel steht zwar, dass niemand weiß, wann genau das Weltgericht stattfindet. Trotzdem kündigen Sekten und christliche Fundamentalisten immer wieder konkrete Termine an. Doch statt der globalen Endzeitkatastrophe passierte bislang nichts. Trotzdem ist und bleibt die Apokalypse ein Lieblingsthema der Fernseh- und Straßenprediger, wie hier in London.
We are in end times, ladies and gentlemen, whether you like it or not.
Es gab mal einen deutschen Theologen, Ernst Käsemann, der hat die Apokalypse die Mutter der Theologie genannt. Heute ist sie höchstens noch die hässliche Stiefschwester. Studierten Theologen ist das mit dem Weltuntergang eher suspekt.
Und glauben Sie mir, nicht nur studierten Theologen. Der Weltuntergang ist heute also ausgefallen. Und Daniel Kaiser hat Ihnen gesagt, warum. Und damit endet das Echo des Tages an diesem Freitagabend. Sie können die Sendung wie immer im Internet nachhören oder herunterladen. Der Podcast steht zur Verfügung unter ndrinfo.de/info oder auf der Seite von wdr5.de. Das war's. Im Namen des Teams einen schönen Abend. Im Studio verabschiedet sich Gerd Wolf.